Ich weiß nicht, was dich an Jesus am meisten fasziniert. Natürlich eine Menge, was uns alle fasziniert an Jesus. Sicherlich das Größte ist, dass er unser größtes Problem geregelt hat, nämlich das Problem der Schuld und Sünde. Und somit den Kontakt zu Gott wieder gebaut hat und dass wir Frieden haben mit Gott. Eine andere Eigenschaft, die eigentlich auch eng damit verbunden ist, die mir ganz viel bedeutet, ist, dass Jesus mir Angst genommen hat. Weil Angst ist etwas, was in gewissem Sinne zum Menschsein gehört, zu uns gehört. Angst ist nicht immer schlecht und immer falsch. Wenn ich so daran denke, wenn wir zum Beispiel in Portugal Urlaub machen und man da an der Algarve, kann man sowohl unten am Strand gehen, als auch an manchen Stellen kann man auch oben gehen. Das ist dann bestimmt so 15 Meter hoch. Und da gibt es auch nicht überall Zäune. Und dann, wenn man da so ein bisschen an den Rand geht, um so schön das Meer anzuschauen und so, dann merkt man irgendwann, oh, jetzt kriege ich ein bisschen Angst, wenn ich noch mehr an den Rand gehe. Und das ist eine gute Angst. Denn solche Dinge verhindern eben, dass wir Dinge tun, die schmerzhaft sind oder zerstörerisch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Angst hattet vor dem Blitzgerät der Polizei. Ich meine jetzt ja nicht eine panische Angst, also nicht eine Angststörung, aber doch so ein gewisser Respekt ist auch hilfreich, ja. Weil wir alle wissen, mit den Punkten, irgendwann hat man dann so viele Punkte, dass man einen Monat nicht mehr fahren darf. Und auch da ist es eigentlich gut, wenn man da so einen Respekt vor hat. Übrigens ist euch schon mal aufgefallen, dass Männer ganz selten sagen, dass sie Angst haben. Also es ist irgendwie so fast gar nicht in, ja. So Männer, die haben höchstens Respekt. Ja? So, ich habe eine Menge Respekt vor etwas. Ich glaube aber eigentlich vom Gefühl her ist das nicht so viel anders. So, Jesus nimmt uns die Angst und wir haben ja eben schon den Predigttext gehört, das war ein ziemlich langer Abschnitt. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich ja nicht ein halbes Jahr über den ersten Johannesbrief predigen will. Dem ist es geschuldet, dass wir heute einen längeren Abschnitt haben. Und Jesus nimmt uns die Angst, auch in diesem Text. Ängste, manche Ängste, die wir gleich anschauen werden vom Text, da wirst du sagen, ja, da habe ich gerade gar nichts mit zu tun. Aber vielleicht ja später mal, dann ist das so eine Art Depotspritze, die wirkt dann später noch. Aber das eine oder andere wird uns sicherlich berühren und ich möchte auch, dass wir am Ende der Predigt die Möglichkeit haben, dass wir Gebet empfangen, dass wir uns in die Gegenwart Gottes stellen und zwar dann, egal mit welcher Angst, also was denn gerade vielleicht in deinem Leben da ist und was dich irgendwie einschränkt oder lähmen will oder ja, Angst hat viele Formen und es gibt auch Ängste, die wollen unser Leben eng machen. Klein machen, uns einschüchtern. Das Wort Angst hat auch mit Enge zu tun, von der deutschen Wortentwicklung her. Das ist ganz interessant. Jesus nimmt uns die Angst. Aus dem langen Abschnitt, den wir vorhin gehört haben, einen Vers mal herausgenommen und von daher entfalten wir dann einiges, was in dem Text steht. In 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, Kinder, ich hoffe, wir können das so akzeptieren, dass uns jemand Kinder nennt. Also das bin ja jetzt gerade nicht ich, das ist ja der Apostel Johannes. Wahrscheinlich so 90 Jahre alt, roundabout, und er sagt Kinder. Und ich glaube, die allermeisten in den damaligen Gemeinden, die diesen Brief zuerst gelesen haben, die haben das wirklich gerne auch angenommen, dass hier der Apostel Johannes Kinder zu ihnen sagt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ja, das ist ein klares Statement, das ist eine ganz massive Aussage. Er benutzt das Wort Welt, ja, damit meint er nicht all das Schöne in dieser Welt. Gott hat diese Welt schön gemacht und er liebt diese Welt, sondern hier meint er all das, was zerstörerisch ist in dieser Welt. Die Sünde, der Teufel, all das, was ätzend ist, was Beziehungen kaputt macht, was die Beziehung zu Gott kaputt macht, was die Umwelt kaputt macht, also all diese Dinge, das krankhafte, gefallene Weltsystem. Und das kann einen natürlich auch irgendwo einschüchtern, das kann einen bedrängen und eine gewaltige Aussage. Der, der in euch ist, ist größer als der in der Welt. Boah, ich mag das. Das ist auch so ein Statement, das ist auch ein Satz, den man so im Glauben aussprechen darf. Da beruft man sich ja nicht darauf, yo, ich mache America great again, so mit meiner Manpower. Nein, nein, Jesus macht das. Christus, der in mir ist, Jesus Christus, der nimmt mir die Angst. Und der in mir ist größer als der in der Welt. Nun gibt es einige konkrete Dinge, zum Beispiel die Angst vor den Antichristen. Ja, da mag jetzt wahrscheinlich viele mögen jetzt sagen, ja, habe ich noch nie irgendwie ein Problem mit gehabt. Ich stelle aber fest, so, das liegt natürlich auch daran, dass ich Pastor bin, dass man immer wieder mal so Gespräche hat und in Gespräche verwickelt wird oder auch ganz lieb gefragt wird, ja, der Antichrist, so, und das ist das jetzt der Antichrist und der Antichrist. Und dann kann sich etwas aufbauen, so von Einschüchterung als Christ, dass man sagt, oh, ja, also der Antichrist, und wenn der jetzt kommt und wenn der jetzt bald kommt, dann, oh, es ist ja nicht ganz falsch, ne? Es geht ja nicht darum, das jetzt irgendwie alles mal gerade wegzureden. Aber es ist doch gut, auf das Wort Gottes mal zu hören. Und der Johannes hat hier gesagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Also das hat er vor ungefähr 2000 Jahren gesagt. Also es ist eine lange Stunde. Ja. Aber das ist eben Gottes Zeitmaß. Das ist ein Vergleich für uns. Und damals war schon die letzte Stunde. Dann sind wir in diesem Bild vielleicht in der letzten Minute. So, das weiß Gott allein. Aber es rückt eben immer näher. Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Ah, okay, schon mal interessant. Also schon damals, zu seiner Zeit, gab es schon viele Antichristen. Und das Wort ist eigentlich ziemlich schnell ja erklärt. Anti heißt ja gegen. Ja? Anti-Blockiersystem beim Auto heißt das Gegenmittel, dass meine Räder blockieren, so, ne, dass die dann sich dann nicht ins Schleudern komme. So, und der Antichrist ist ziemlich klar, das ist der, der ist gegen Christus, der ist gegen all das, wofür Christus steht. So, das ist der Spirit, der Geist des Antichristen, und den gab es damals schon, als Johannes noch lebte, und den gibt es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, durch die Geschichte dieser Welt, und diesen Spirit gibt es bis heute. Und es ist ja auch interessant, dass er uns ein bisschen was erklärt, was das denn nun ist, in Vers 20 und dann 22 und 23. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und ihr wisst alles. Wow, schon wieder so eine ganz starke Aussage hier von Johannes. Das ist typisch, seine Sprache ist sehr plakativ, sehr deutlich, sehr klar. Manchmal muss man das auch ein Stück weit erklären und auch in den Gesamtzusammenhang setzen. Also ihr wisst alles, heißt nun nicht, weil wir Gläubige sind, wissen wir jetzt alles. Ja, wir brauchen nicht mehr studieren, brauchen nicht mehr zur Schule gehen, brauchen nicht mehr irgendwas lernen. Das ist natürlich nicht gemeint. Das wäre ja ein Widerspruch zu den anderen Aussagen. Ihr wisst alles, es geht mehr um Kennen eigentlich. Ihr kennt alles, ihr kennt Gott. Natürlich auch noch nicht alles von Gott, da sind wir auch immer alle noch die ganze Zeit lernen. Aber ihr habt eine unsichtbare Verbindung, Verbindung in eurem Inneren zu Gott hin, weil der Heilige Geist in euch ist, und das gibt euch so eine Kenne, ja, so ein Wissen, so eine Gewissheit in eurem Inneren, die euch auch eine Sicherheit vermittelt. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Nun ist das natürlich so eine Sache, das können wir jetzt nicht wissenschaftlich beweisen. Da kann man auch nicht sagen, liest dir jetzt mal die beiden Seiten durch und dann hast du es. Das ist natürlich eine Sache wie alles mit Gott, dass es im Geist ist, dass es durch seinen Geist ist, aber immer in Verbindung mit seinem Wort. Und das ist etwas, wo wir auch Vergewisserung erleben dürfen. Das hat er ja auch damals deswegen geschrieben. Nicht, weil da alles sonnenklar war in den Gemeinden, sondern weil er sie vergewissert hat damit. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Ja, es ist der in euch ist, der Heilige Geist, der ist stärker als der in der Welt. Von daher habt ihr ein inneres Wissen, was man nur von Gott her selber haben kann, wenn man denn sein Kind ist. Der Antichrist, nun wird ja viel spekuliert, und in unsichereren Zeiten, in denen wir jetzt auch sind, und immer wieder in unsicheren Zeiten in der Geschichte der Menschheit, gibt es dann viele Theorien, ja, wer ist jetzt der Antichrist? Ja, es gibt schon am Ende der Zeit dann so einen, auf den sich dann vieles konzentriert. Hier ist eine Beschreibung, die ist ziemlich klar. Das beschreibt sicherlich nicht seine ganze Person, aber hier wird gesagt, wer den Sohn leugnet, also wer Jesus Christus leugnet, der hat auch den Vater nicht, also Gott den Vater. Der hat auch keine Beziehung zu Gott dem Vater. Und Positiv ausgedrückt von Johannes, wer den Sohn bekennt, Jesus Christus bekennt, als den Sohn Gottes, als den Retter, das, was wir in der Taufe hier jedes Mal feiern, dass Menschen das erkannt haben und glauben und bekennen, der hat auch den Vater. Das ist gut, oder? Ist nicht so kompliziert. Ist nicht so kompliziert. Also hier an Jesus Christus scheiden sich die Geister. So ist das, so war es immer und so ist es und so bleibt es. Ja? Wer behauptet, Gott hat keinen Sohn, ist nicht auf dem richtigen Weg. Ja? Nun klar, das mit der Dreieinigkeit ist nicht ganz so einfach und das kann man auch am besten vom Herzen her verstehen und glauben. Aber wer das ablehnt, ist nicht mit Christus unterwegs. So, ist nicht so kompliziert, ne? Das ist doch schön, wie Johannes das auch hier mit einer gewissen Logik klar macht. Ich weiß, das beantwortet jetzt nicht alle Fragen, die man so haben kann, rund um das Thema, aber das ist doch schon mal ein guter Standpunkt, den man einnehmen kann und sagen, ich glaube an Jesus Christus, das ist der Sohn Gottes. Und weil ich an Jesus Christus glaube, habe ich auch den Vater, seinen Vater, Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. An den glaube ich und für den lebe ich. Dem gegenüber bin ich verantwortlich. Nun, Jesus will uns auch die Angst nehmen durch sein lebendiges Wort vor falschen Propheten und Irrlehrern. Das haben wir ja auch gerade gehört in dem Text. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und Vers 6, wir sind aus Gott, Vers 6 aus Kapitel 4, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Müssen wir natürlich definieren, wer ist jetzt gerade uns? Erste Antwort ist der Apostel Johannes und seine Mitarbeiter. Ja? Um die geht es jetzt ja erstmal. Ne? Der hat das ja geschrieben, hört auf uns. Apostel Johannes und seine Mitarbeiter, die mit ihm unterwegs waren. Er sagt, wer Gott erkennt, also diese Beziehung zu Gott hat und immer mehr von Gott versteht, der hört auf uns. Das ist auch ein starkes Statement. Könnte heute so, glaube ich, kaum einer sagen. Ja? Aber er darf das, natürlich. Er ist der, der mit Jesus unterwegs war. Ja, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn betastet. So fängt ja der ganze Brief an. Und Johannes beruft sich hier darauf, dass er mit Jesus unterwegs war. So, der Glaube an Jesus hat auch immer damit zu tun, dass man denen vertraut, die mit Jesus unterwegs sind. Ja, das ist so. Es gibt hier kein unabhängiges Konstrukt, einfach nur von irgendeiner Verfassung oder irgendwelchen Regeln. Das Reich Gottes baut sich immer über Menschen. Es geht immer über Menschen, die die Erfahrung mit Jesus gemacht haben, die ihn kennengelernt haben. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das war nicht Petrus als Mensch, aber das war Petrus, weil er die Offenbarung über Jesus Christus hatte und diese Offenbarung gepredigt hat. Darüber baut Jesus seine Gemeinde seit 2000 Jahren und so wird das weiterhin tun. Wenn also Leute gesagt haben, na, mit dem Johannes, da weiß ich aber noch nicht so, ob ich jetzt dem vertrauen kann, dann hatten die Leute damals ein Problem und dann haben auch wir ein Problem, wenn wir sagen, na, das weiß ich nicht so genau. Wer Gott erkennt, der hört auf uns, sagt er schlichtweg. Und wer nicht aus Gott ist, der hört nicht auf uns. Und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also auch hieran scheiden sich die Geister. Und nicht nur aus diesem Grund, aber auch aus diesem Grund herrscht so ein fürchterlicher Krieg über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Also nicht hier in unserer Gemeinde, Gott sei Dank. Und es gibt viele Gemeinden, in denen das ja klar ist und feststeht. Aber es gibt neben viel guter Theologie auch schlechte Theologie, wo man die Glaubwürdigkeit der Bibel angreift und ankratzt und wo dann einem das alles genommen wird und wo man dann auch gar keine Unterscheidung mehr hat zwischen dem Geist des Irrtums und der Geist der Wahrheit. Noch eine interessante Angst, die Jesus uns nehmen will. In Kapitel 2, Vers 28 heißt es, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Gut, vielleicht magst du einwenden, da steht jetzt Scham und nicht Angst, aber ich finde, das liegt nicht so weit auseinander. Ja? Wer sich schämt vor jemanden oder etwas, das ist auch irgendwie sowas wie Angst. Dieses mulmige Gefühl, dieses ich will nicht gesehen werden, ich will mich verstecken, ich will mich verbergen, ich schäme mich. Ja, und er schreibt es an Christen, weil es wohl welche gibt, die sagen, vielleicht muss ich mich schämen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn das wirklich da ist, dann freut man sich nicht darauf, dass Jesus wiederkommt. Ja? Das ist ja im Herzen dann ein Widerspruch. Und er sagt, Mensch, es wäre echt gut und Jesus kann dir auch hier die Angst nehmen, dass du dich nicht schämst, sondern dass der Tag der Wiederkunft Jesu, der sichtbare Tag, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, dass du dich darauf freuen kannst. Und er will dir die Scham nehmen. Warum kann man sich denn da schämen? Na gut, ich sehe hauptsächlich zwei Gründe. Das eine ist, weil man eine Sünde mehr liebt als ihn. Und das ist dann wirklich ein großes Problem, wenn man die Sünde mehr liebt, also meistens da irgendwas Konkretes, was größer, was wichtiger ist als er. Wenn man daran festhält und man eigentlich auch weiß, und Christen wissen das durch den Heiligen Geist und durch sein Wort, dann sollte man das Problem bearbeiten mit dieser Sünde und sollte loslassen und sollte es bekennen und sollte kämpfen und frei werden davon. Es kann aber auch sein, dass es eine übertriebene Scham ist, durch ein übertriebenes Gewissen, das so vollgepackt ist mit lauter du sollst und du darfst nicht und du musst. Es gibt auch beladene Gewissen, die brauchen einfach mal ein wenig Entlastung durch eine Begegnung mit Jesus im Heiligen Geist. Denn Jesus weiß, dass wir nicht perfekt sind. Und er ist mit uns unterwegs, dass wir alle noch Lernende sind. Von daher ist aber auch gesunde Lehre so wichtig, dass Gläubige nicht belastet und bepackt werden bis zum Anschlag und gar nicht überhaupt dahin kommen können, dass sie sagen, ja, danke Jesus, dass wir eine lebendige Beziehung haben dürfen. Ich weiß, dass ich so viele Fehler und Macken habe, aber ich liebe dich und ich will lernen. Und das ist mir alles viel wichtiger. Und danke, dass ich lernen darf. Jesus war da ja auch mal sehr entschieden und sehr deutlich gegenüber den Pharisäern, wo er gesagt hat, ihr packt so viele Gebote und Gesetze auf die Leute, ihr erfüllt das übrigens selber auch nicht, das sollt ihr nicht tun. Jesus will uns die Angst nehmen vor seiner Wiederkunft. Das soll eine Vorfreude sein und ich finde, das ist ja auch so. Wer diese Welt betrachtet mit den ganzen Problemen, und Nöten und das ein bisschen ernsthaft anschaut, der kann doch eigentlich nur sagen, Jesus, komm, mach mal ein Ende jetzt. Das ist schon bei Menschen, die ein bisschen tiefer blicken und mitleiden an den ganzen Nöten, Zerbrochenheiten dieser Welt, doch ein wunderbares Gebet und eine Sehnsucht. Jesus nimmt uns die Angst, weil seine Liebe größer ist als unsere Selbstverurteilung. Ja, das ist das, was ich eben schon angedeutet habe, als unsere Selbstverurteilung. Diese Verse tauchen in der Seelsorge immer wieder auf, weil man mit Menschen redet und betet und man spürt ja auch als Seelsorger so, dass die Person das ernst meint, dass sie es ehrlich meint, dass die einen gerade nicht austricksen will. Und da gibt es Menschen, die haben so eine Mühe zu glauben, dass Gott ihnen vergibt und dass ihnen vergeben ist, wenn sie ihre Sünden bekannt haben. Und da schreibt der Apostel Johannes dieses in Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Das ist immer der erste Knopf, okay? Das ist immer der erste Knopf. Wenn du willst, dass dein Hemd richtig geknöpft ist oder deine Bluse, muss der erste Knopf stimmen, ja? Das wissen wir. Wenn der erste falsch angefangen ist und du schön alles zu Ende knüpfst, ist alles falsch geknüpft. Wenn du wenigstens aufgepasst hast, merkst du ganz unten, oh Mist, da ist ein Knopf über. Was ist denn das jetzt? Manchmal läuft man den ganzen Tag so rum und fragt sich, warum hat mir das eigentlich keiner gesagt? Da sind wir da manchmal so höflich, ne? Ja, gut, der erste Knopf ist immer, dass wir die Liebe Gottes daran erkennen, dass er, dass Jesus Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Daraus resultiert unsere Schuldigkeit, dass auch wir unser Leben hingeben, sprich, dass wir lieben, und zwar praktisch, wie wir gelesen haben. Ja? Und wenn wir das tun, und übrigens, das werden wir nie in Vollkommenheit tun. Es heißt in der Schrift mal, seid niemand etwas schuldig, also zum Beispiel auch Geld, sollte nicht unser Lebensstil sein, dass wir immer irgendwo verschuldet sind gegenüber irgendwem. Außer im Bereich der Liebe, heißt es dann. Warum das denn? Ja gut, weil Liebe ist unendlich, ja. Und du kannst immer noch mehr lieben und du kannst noch mehr Gutes tun und du kannst noch selbstloser werden. Also das ist eine Aufgabe, da sind wir ein Leben lang dran und das lernen wir und das tun wir, weil Christus uns liebt. weil er uns zuerst geliebt hat. Aus einem guten, vollen Liebestank, immer wieder frisch gefüllt durch die Begegnung mit Jesus, lieben wir die Brüder und die Schwestern, also zunächst mal die Menschen in der Gemeinde und dann auch die Gemeinde hinaus in diese Welt. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Also ein unruhiges Herz wird still und kommt zur Ruhe und wird zufrieden. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, dieses sensible Gewissen, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Ah, das ist gut. Das ist gut. Er weiß noch mehr über uns, er kennt uns viel besser. Und wir dürfen zu ihm kommen und wenn wir offen und ehrlich sind, sagen, Herr, hilf mir bitte, dann sagt er, ich weiß es doch, ich bin doch dein Vater. Sei einfach mal bei mir. Das gilt nicht nur für verlorene Söhne, die zurück in die Arme Gottes finden dürfen, das gilt für alle seine Kinder. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, genau, du kommst wieder an den Punkt, du sagst, ja, ich bin überhaupt nicht perfekt, ich muss noch ganz viel lernen, aber ja, danke Jesus, dass du mich nicht verurteilst. Danke, dass du den Stein nicht wirfst. Danke, dass du mir sagst, Sünde gehen fort nicht mehr. Genau, will ich auch gar nicht. Dann wirft er nicht den Stein, sondern er gibt uns Gnade. Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Freimütigkeit zu Gott. Wer kann das schon sagen? Im Alpha-Kurs diese Woche letzten, also Donnerstagabend, hatten wir auch das Thema und kurz auch so der Vergleich der Religionen. Wer kann das denn schon sagen? Wo gibt es denn das Angebot, mal in Anführungszeichen, dass du sagen kannst, ich habe Freimütigkeit zu Gott. Boah, Freimütigkeit zu Gott. Da ist frei und Mut drin. Ich darf mutig zu meinem Gott gehen. Hier bin ich. Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, ich weiß, wenn du ein paar Sekunden nur gerade alles von mir abziehst, falle ich sofort tot hier zusammen, dann atme ich nicht mehr, dann bin ich tot, dann bin ich verloren. Ich weiß das, aber du hast mir das Evangelium gebracht, du hast mir Jesus Christus ans Herz gelegt und ich durfte ihn sogar aufnehmen und ihm glauben und deswegen habe ich Freimütigkeit, weil du bist ein Gott, der Nähe will, du bist ein Gott, der will mein Herz, der will Begegnung, der will genau das. Denn dafür hat er Jesus gesandt. Jesus nimmt uns die Angst, weil die Liebe die Furcht vertreibt. Noch so eine ganz klare, einfache Aussage. Die Liebe vertreibt die Furcht. Also wenn du möchtest, dass die Furcht, dass die Angst in deinem Leben weniger wird, dann ist das das allerbeste Mittel. Ohne Nebenwirkung. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Dass du hörst, dass du glaubst, dass du wahrnimmst, dass du sagst, ja, er ist für mich. Er liebt mich. So wie ich bin. Mit allen Ecken und Kanten. Er liebt mich. Er hat das bewiesen. Er hat seinen Sohn in vorauslaufender Gnade geschenkt. Und die vollkommene Liebe, vollkommen heißt immer, da wachsen wir dann irgendwie so rein, treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Das sagt er jetzt nicht mit dem moralischen Zeigefinger. Du bist immer noch nicht in der vollkommenen Liebe angekommen. Das ist ja ganz schlimm. Was für ein schlechter Christ. Nein, nein, das schreibt der Apostel Johannes väterlich zu seinen Leuten in den Gemeinden. Und er sagt, und da muss ich so an einen Bruder denken, in einer meiner früheren Gemeinde, Der kam aus einer Gemeinde, die geschlossen hatte und kam dann zu uns, ein älterer Bruder. Und der hat gesagt, Gott gibt mir immer so Nackenschläge. Oh, Gott gibt ihm immer so Nackenschläge. Oh, puh, das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Aber das war irgendwie sein Bild von Gott. Ja. Gott ist der, der ihm immer Nackenschläge gibt. So, hast du wieder nicht richtig gemacht. Bam, bam. Hat sich wahrscheinlich abgebildet aufgrund der Erfahrung mit irdischen Leuten, mit irgendwelchen Autoritätspersonen in seinem Leben. Und ich habe so manche Gespräche mit ihm gehabt und mit ihm gebetet und ich habe versucht, ihm zu helfen, zu sagen, du, das ist nicht der Kern von Gott. Das ist nicht sein Haupt, Hauptverhalten, ja. Also wenn der nur so wäre, hätte der nicht seinen Sohn gesandt. Auf keinen Fall. Ja, wenn der uns nur immer Nackenschläge geben würde. Ja, er erzieht uns auch. Ja, also versteht mich richtig. Ich predige hier nicht den lieben Gott, ja, der alles laufen lässt. Der liebe Gott, der alles laufen lässt, hätte auch nicht seinen Sohn gesandt. Er hätte gesagt, lass mal alles laufen. Mache ich mir einen neuen Planeten. Lass mal alles laufen. Dann haben wir das Kreuz nicht verstanden. Aber er weiß, dass wir seine Liebe brauchen und dass die Liebe das Mittel ist, dieses Vertrauen zu Gott, was ja daraus kommt, dass wir Gott zutrauen können, dass dadurch auch die Ängste weichen, weil er uns einen Raum gibt, in dem wir wachsen können als seine Kinder. Jesus nimmt uns die Angst, weil er uns die Liebe in der Gemeinde als Geschenk und als Zeichen gibt. Kapitel 3, Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Da habe ich schon lange drüber nachgedacht, ob ich das einbaue in die Predigt. Also nicht, weil es falsch ist, aber weil es schon eine große Herausforderung ist. Denn das ist schon eines der Sätze, die man auch häufiger hört als Pastor. Und ich kann ja immer Gott sei Dank so von jetzt hier meiner vierten Gemeinde reden, sodass ihr das jetzt gar nicht auf irgendwen hier persönlich beziehen müsst. Und ich tue es auch nicht. Aber diesen Satz hört man immer wieder. Es ist keine Liebe in der Gemeinde. Ja? Oder der Älteste, der liebt mich nicht. Der ist einfach an mir vorbeigegangen, hat mir nicht guten Tag gesagt. Und so kann man vieles aufreihen, ja. Und ich sage jetzt auch gar nicht, ja, das ist klasse, das ist super, Älteste sollten immer an allen einfach ignorant vorbeigehen, das sage ich ja gar nicht. Ja. Aber das ist schon so ein Punkt, so die Liebe in der Gemeinde, ne? Weil wir da auch alle immer noch am Wachsen sind und weil wir auch Menschen sind und weil wir auch Grenzen haben und auch weil wir manches nicht schaffen und weil auch Leiter es nicht schaffen, auch noch alles gleichzeitig hinzukriegen. Und weil in der Gemeinde auch immer eine Menge Menschen sind, die so ein großes Verlangen nach Liebe haben, ja, weil sie auch wirklich deswegen kommen. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so, weil da eine große Sehnsucht ist, weil sie so einen leeren Liebestank haben. Aber ich habe es trotzdem mit reingenommen, denn ich will ja sein Wort predigen und nicht nur meine Lieblingsgeschichten. Die Gemeinde sollte schon der Ort sein, wo die Brüder sich lieben und die Schwestern, also die Gemeinde, untereinander. Und das kann ich heute hier auch sagen. In dieser Gemeinde gibt es Liebe. Es gibt fantastische Liebe. Es gibt tolle Hilfeleistung. Es gibt viel Unterstützung. Das mache ich jetzt nicht, um uns irgendwie gut darzustellen. Aber auch diese Wahrheit muss auch gesagt werden. Ja, das gibt es. Es gibt tolle Gemeinschaft in der Jugend. Es gibt tolle Gemeinschaft untereinander. Es gibt Hilfeleistungen. Und ich glaube, das, was wir auch erleben, dass wir manchen geflüchteten Menschen hier helfen können und Menschen aus anderen Nationen und Hintergründen, das ist eigentlich nur so nochmal der Überfluss von dem, was wir auch einander hier tun. Ja? Also das gibt's hier auch, wirklich. Und das ist toll. Und der Johannes sagt, das ist ein Kennzeichen. Ja? Wenn man wiederum sich jetzt fragt, wie ist das denn? Antichrist, falsche Propheten und der Teufel und so, dann kommt er schon dahin, dass die Liebe ein ganz, ganz entscheidendes Kennzeichen ist. Und das ist ja auch logisch so, oder? Weil Gott ist Liebe und wer aus ihm geboren ist, der lernt darin zu leben und sich zu entwickeln. Übrigens meist von dem, oder immer, von dem Stand her, woher man kommt. Manche kommen ja aus einem Elternhaus, wo es Liebe gibt. Und Freundlichkeit und Hilfe und so. Das ist ja auch ein ganz anderer Startpunkt. Und manche, die kommen aus sehr kaputten, zerstörerischen Verhältnissen. Viel Gewalt und Ablehnung und so. Ja gut, die brauchen meist auch ein bisschen länger, das dann zu lernen in der Gemeinde. Das sind noch nicht die, die natürlich auf Anhieb nur noch liebevoll und freundlich sind. Nein, nein, das sind auch verletzte Menschen. Und die brauchen halt Zeit und die brauchen viel Geduld und Liebe. Und so kann man dann auch wachsen und sich entwickeln. Aber das ist das Schöne an der Gemeinde Jesu, so ist es wirklich. Gemeinde ist auch ein Raum der Heilung. Auch wenn ich vielleicht morgen ein paar E-Mails kriege, wo steht, ja, aber ich habe das gar nicht so erlebt. Okay, vielleicht darf ich für dich beten. Ich weiß, dass das so ist und dass wir das noch nicht perfekt schaffen. Aber es ist doch so. Woran erkennt man denn den Teufel? Im Grunde genommen auch am meisten daran, Weil das kann er nicht. Lieben. Das kann er nicht. Das ist ihm nicht möglich. Er ist zutiefst verletzt, gekränkt. Er weiß, was sein Ende ist. Er ist wütend, er ist rasend. Er ist schon gerichtet. Er weiß, dass der Tag kommt, wo er völlig in Ketten gelegt wird und so weiter. Und er weiß das alles. Und was er versucht, ist, Menschen mitzunehmen, mitzureißen in seine Verletztheit, in seine Eitelkeit, in seine Wut, in seine zerstörerische Kraft. Und das ist letztlich die Ursache. Das heißt nicht, wir schieben jetzt alles auf den Teufel, weil jeder Mensch sollte schauen, dass er Verantwortung für sein Leben übernimmt. Aber hier ist die Quelle des Hässlichen und des Bösen und des Kaputten. Und deswegen ist die Liebe das Kennzeichen. Weil die Liebe kommt von Gott. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, also rechtschaffen lebt, Verantwortung für sein Leben übernimmt, hilft, verlässlich ist und all diese Dinge, und ich habe das extra mal rot gemacht, das Wort übt, ja, übt, ja? Nicht Vollkommenheit, wir üben das, wir sind da noch dran, wir lernen das noch, ja. Und daran erkennt man das doch auch. Wie übe ich denn? Nun, ich übe ja unter anderem auch dadurch, dass ich mal reflektiere, wie bin ich denn unterwegs gewesen? Vielleicht macht man das abends, um den Tag abzuschließen, oder man macht das morgens und denkt über den letzten Tag nach. Und wie übt man das? Nun, klassischerweise so die alten Begriffe, und die sind richtig gut, durch Buße und Vergebung. Durch Buße und Vergebung übe ich das. Durch Buße und Vergebung. Buße heißt, ich denke mal darüber nach, und zwar am meisten über meine Fehler, und ich vergebe. So, und je mehr man das übt, umso mehr entwickelt man sich. Und das ist ja auch der Kern von Seelsorge. Und das kann es auch in Kleingruppen geben oder in guten Beziehungen, die wir in der Gemeinde haben, wo man eine Offenheit hat und ein Vertrauen hat, wo man auch davon reden kann, das habe ich nicht gut gemacht, kannst du mal für mich beten? Jesus nimmt uns die Angst. Weil wir Gott mehr als alles andere fürchten. Weil wir Gott mehr als alles andere fürchten. So, dieser Nagel muss eingeschlagen werden in die Wand und dann hängt das Bild da, wo es hängen soll. Und dann ist das gut. Jeder, der das ablehnt, hat eine ganz schwierige, wackelige Position. Ein Vers, der auch nicht so oft gepredigt wird, aber der hier nochmal alles auf den Punkt bringt, ist in Lukas 12, Vers 4 und 5, meine Freunde, habt keine Angst, das sagt Jesus jetzt, meine Freunde, zu seinen Jüngern sagt er das, habt keine Angst vor denen, die euch töten wollen, sie können nur den Körper töten, mehr können sie euch nicht antun. Aber ich sage euch, wen ihr wirklich fürchten sollt, fürchtet Gott, der die Macht hat, Menschen zu töten und sie danach in die Hölle zu werfen. Ah, Jesus, da müssen wir nochmal drüber reden, oder? Vielleicht so Europäischen Gerichtshof oder so, kann man das so? Ja, kann man. Und so ist es und das ist die Wahrheit. An Gott scheiden sich die Geister. Er hat die Macht, Menschen in die Hölle zu werfen. Und er muss sich überhaupt niemandem rechtfertigen und das ist schlichtweg die Wahrheit. Daran macht man sich fest oder man lässt es sein. Ja, Gott hat die Macht. Er hat die Macht. Es ist nicht sein Gefallen. Er hat da gar keine Sehnsucht nach. Er will das überhaupt nicht. Die Hölle ist geschaffen für den Teufel und für die gefallenen Engel, für die Dämonen. Dafür ist die Hölle geschaffen. Weil Gott sagt, das Böse muss auch mal ein Ende haben. Das werde ich einordnen in einen Bereich. Und da werde ich später auch einen Deckel drauf machen. Und dann hat das Böse ein Ende. Das ist übrigens, was wir Himmel nennen. Aber wenn Menschen dauerhaft und immer wieder ablehnen, Jesus Christus als den Retter für ihre Seelen, als den Retter, der ihnen ihre Schuld vergibt, Jesus Christus, der sie festmacht vor Gott und den Zutritt und die Freimütigkeit zu Gott schenkt, wenn Menschen das immer wieder ablehnen und nochmal ablehnen, nochmal ablehnen, Gott alleine weiß, wie lange das so ist, dann haben sie sich selber abgeschnitten von der Liebe Gottes. Dann wollen sie da nicht sein, wo Gott ist, wo Jesus Christus ist. Und dann gibt es eben nur diesen einen anderen Ort, unter dem Gott selber leidet, wenn nur eines seiner Geschöpfe dorthin kommt. Er leidet darunter, er weint darüber, er will das nicht. Aber manche Menschen fragen sich ja auch, warum lässt Gott das eigentlich zu, das ganze Elend und das Böse und den Missbrauch und so. Warum eigentlich? Nun, die Frage ist nicht, warum. Die Antwort darauf ist nur, oder die richtige Fragestellung ist nur, wie lange? Nicht warum, sondern wie lange. Und das weiß keiner. Aber was wir wissen, ist, es wird ein Ende haben. Und dann werden all die, auch die Menschen, die das alles nicht ernst nehmen mit Gott und seinem Wort und der Gemeinde, dann werden sie eben dort sein. Ich weiß nicht, wie das dann sein wird, wenn wir dann im Himmel sind und uns freuen mit Gott und wenn man an irgendeinen Menschen denkt, wo man dann feststellt oder weiß, das weiß ich auch alles nicht, habe ich keine Antwort drauf. Aber wir haben Energie, weil wir uns so wünschen, dass die Menschen dahin kommen und mit Gott verbunden sind. Jesus nimmt uns die Angst. Wie wird das denn alles ganz praktisch? Nun, das sind meine letzten Schriftstellen. Ich möchte schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir wollen gleich miteinander Gott ehren und preisen. Und in dieser Zeit kannst du gerne auch nach vorne kommen, sodass die Ältesten und die Mitglieder vom Seelsorgeteam in dieser Gemeinde für dich beten können, dich segnen können. Weil das haben schon viele erlebt. Auch wenn ich die Wahrheit höre, wie das so ist mit der Angst, kann ich nicht einfach sagen, ja gut, Angst weg jetzt. Es geht nicht immer so leicht, ne? Geht nicht immer so leicht. Aber Jesus nimmt uns die Angst und er möchte auch heute jedem, der das möchte, Angst nehmen. Nicht nur die Ängste, über die ich jetzt gepredigt habe. Vielleicht Angst vor einer Prüfung, Angst vor irgendeinem Verlust, Angst vor einem Arzttermin, Angst vor einer Operation. Was es auch ist, Jesus nimmt uns die Angst. Und er tut es durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Das betont der Johannes ja andauernd. Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt überwunden, weil der, welcher in euch ist, also Jesus Christus im Heiligen Geist in euch. Vers 20, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles, die Salbung, der Heilige Geist in uns. Und in Kapitel 2, Vers 27, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Warum seid ihr eigentlich noch hier? Gut, wieder so ein Statement von Johannes, so ein knallhartes, wo man sagen könnte, okay, dann brauche ich ja gar keine Gemeinde, brauche ich gar keine Lehre, ich weiß ja alles schon selbst. Na, so ist es auch wieder nicht gemeint, ja. Aber gemeint ist, dass der Heilige Geist in uns auch eine innere Bestätigung gibt über das, was richtig und was falsch ist. Das lernen wir auch, ja. Und der Heilige Geist lehrt uns auch, sogar wenn gar kein Gottesdienst ist. Schon mal erlebt? Ja, der ist in dir und er ist bei dir. Deswegen brauchst du auch keine Angst haben, dass wenn du irgendwo unterwegs bist, so, oh, jetzt ist gerade kein reifer Christ in meiner Nähe, das soll dich stärken, soll dir vergewissern. Der Heilige Geist ist in dir und der spricht auch Wahrheit aus, egal wo du bist. Es gibt keinen Ort auf diesem Planeten, wo du bist, dass du Angst haben müsstest. Jetzt habe ich nicht mehr die Hilfe Gottes. Doch, die hast du, weil der Heilige Geist in dir ist. Amen? Amen. Dann bitte ich euch aufzustehen, sofern euch das möglich ist. Wir wollen Gott preisen und die Einladung gilt jetzt schon. Kommt nach vorne. Keiner muss allein sein mit seiner Angst. Wir wollen gerne für dich beten.